Herr, ich danke dir einfach für die große Ehre, hier zu sein. Ich danke dir für die große Ehre, einfach dein Wort jetzt hier teilen zu dürfen mit diesen wunderbaren Menschen hier. Und Herr, ich rufe aus, es geht nicht um mich, es geht um dich allein. Du bist im Mittelpunkt. Und ich danke dir für das, was du heute Morgen tun willst, an jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass ich dabei mit dir zusammenarbeiten darf. Dass ich Hand in Hand mit dir jetzt hier gehen darf. Herr, und ich bete, dass du jetzt jedes Herz berührst, dass du jedes Herz vorbereitest, dass du eine Erwartungshaltung in jedem einzelnen Herzen schaffst, dass du wirklich Wunder tust und dass du jetzt hier wirklich da bist und Menschen begegnen willst. Amen. Hey, gebt unserem Worship-Team doch nochmal einen Applaus. So cool. Dürft euch gern hinsetzen. Hey, wunderschönen guten Morgen, auch nochmal von mir. Der Peter hat mich zwar schon vorgestellt, ich habe nämlich gesehen, es sind ein paar Leute da, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Mein Name ist Dave, ich bin Theologiestudent, bin hier angestellt, darf hier eine Ausbildung machen, darf hier von diesem wunderbaren Mann, von unserem Pastor Heinz und von vielen anderen lernen. Genau, und habe das große Privileg, heute einfach mit euch Gottes Wort zu teilen. Genau. Wie einige von euch komme ich auch gerade aus dem Urlaub zurück. Wer kommt denn gerade so zurück aus dem Urlaub? Und gute Zeit gehabt? Schon, oder? Ich habe mir wirklich heute Morgen im Gebet gedacht, das ist so ein Privileg für mich, weil früher war es bei Schule oder bei anderen Arbeiten, die ich gemacht habe, immer so ein bisschen, ja, boah, endlich Ferien und am besten so lang wie möglich und dann nie wieder zurück in die Arbeit. Und ich habe es mir vor 3 Wochen schon gedacht, ich bin so gesegnet, weil ich kann jetzt nach einer richtig starken Zeit, die letzten Monate hier waren richtig gut, ja, viele haben es mitgekriegt, in eine Zeit einfach des Urlaubs gehen, aber mich dann schon wieder freuen, dass ich zurück zu einem Team, zurück zu einer, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeit, auch wenn ich es ungern so nenne, zurückkommen, was mir Spaß macht, was mich erfüllt, ja, was ich einfach feiere. Das ist so ein Privileg, danke Jesus. Und das wünsche ich wirklich jedem. Und ich habe heute die große Ehre, das große Privileg, über eins meiner Herzensthemen, meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Und mir ist irgendwie in der Vorbereitung aufgefallen, dass ich das ziemlich oft sage, aber der Punkt ist, weiteres Privileg, ich darf einfach tatsächlich meistens über Themen sprechen, die mir einfach so am Herzen liegen, was echt gut ist. Nicht so wie früher in der Schule, wenn du irgendwelche Referate über Photosynthese oder so halten musst und denkst, nein. Und warum ist das ein Herzensthema? Weil ich davon überzeugt bin, dass es der Hauptgrund ist, warum du und ich, warum wir als Kirche hier sind. Nämlich, dass Menschen durch dich, durch mich Gott erleben, Gott erkennen und Gott kennenlernen. Und auch wenn das eine absolut zeitlose Sache ist, eine absolut zeitlose Botschaft ist, behaupte ich, dass das jetzt in der aktuellen Situation mit den Herausforderungen, die wir einfach haben, wichtiger denn je ist. Und da muss ich noch nicht mal irgendwie in andere Länder schauen, da reicht es einfach in unser eigenes Land zu schauen, vor unsere eigene Haustür, um zu erkennen, es sind so viele Menschen auf der Suche, so verzweifelt auf der Suche nach Sinn, nach Erfüllung, nach Sicherheit, nach Halt, und ich war ganz lang einer von ihnen. Und das Problem ist, dass so viele an den komplett falschen Orten suchen. Menschen sind zerbrochen, mehr denn je. Und dann gibt es so die unterschiedlichsten Überlegungen, woran kann das denn liegen? Woran liegt es? Ich bringe nochmal dieses Beispiel, der Heinz hat es vor ein paar Wochen gebracht. Woran liegt es, dass ein Mann allen Ernstens auf offener Straße mit einem Schwert einen Familienvater vor seiner Tochter niedermetzelt? Entschuldigung. Woran liegt es? Ich drücke es jetzt ein bisschen überspitzt aus. Ja, keine Ahnung, wir wählen die falsche Partei. Die falschen Leute haben zu viel Geld, wir essen zu viel Fleisch, was auch immer. Gibt es so dann immer die unterschiedlichsten Überlegungen? Ja, CO2, keine Ahnung. Und das sind ja alles ernsthafte Themen. Ich will mich nicht drüber lustig machen. Aber ich liebe es, dass Gott so simpel ist und dass Gott Probleme einfach so gut auf den Grund geht. Und Gott sagt ganz klar in seinem Wort, das Hauptproblem, warum Menschen zerbrochen sind, ist, dass sie mich, die Quelle des Lebens, nicht kennen, dass sie ohne mich leben. Dass sie sich um alles Mögliche drehen, nur nicht um mich. Und er verwendet ein Wort in der Bibel, was dem einen oder anderen erstmal ein bisschen altmodisch erscheinen mag, aber es trifft die Sache perfekt. Er sagt, das ist Gottlosigkeit. Per Definition. Ohne Gott zu leben. Und jetzt wäre es so einfach, und leider geschieht es auch immer wieder, als Christen, als Kirche zu sagen, ja, gut, sollen sie leben, wie sie wollen. Wir haben ja unseren Gott und alles ist in Ordnung. Wir haben unsere Veranstaltungen, wir haben unsere Events, alles ist super. Aber Gott ist so anders. Unser Gott ist so faszinierend. In Hesekiel 33, Vers 11, sagt er ganz klar, Ich, Gott, ich habe keine Freude daran, wenn auch nur ein Mensch, wenn auch nur ein Gottloser zugrunde geht. Mich freut es nicht. Im Gegenteil, ich freue mich darüber, wenn Menschen umkehren zu mir. Wenn Menschen zu mir kommen, mit mir leben und sich von mir heilen und wiederherstellen lassen. Ihr Lieben, wir haben einen Vater im Himmel und der ist ein König. Und der lädt Menschen in sein Königreich ein. Wohlgemerkt, unabhängig davon, was die auf dem Buckel haben, was die getan haben, was ihre politische Einstellung ist, was ihre sexuelle Orientierung ist. Er lädt sie alle ein. Und du und ich, wir als Kirche, wir haben das große Privileg, die Einladungskarten zu verteilen, zu Menschen zu gehen und zu sagen, da ist Hoffnung, da ist dieser König und er lädt dich ein. Und genau darüber werden wir jetzt in den nächsten 30 Minuten, beziehungsweise werde ich in den nächsten 30 Minuten sprechen. Du hast vielleicht den Titel schon gesehen, Hand in Hand. Ich bin jetzt mal so frech, noch nicht zu verraten, warum ich das Hand in Hand nenne, weil es in den nächsten paar Minuten sehr deutlich werden wird. Ich habe euch einen Schlüssel mitgebracht, den ich für mich in den letzten Wochen entdeckt habe. Einen Schlüssel, wie wir als Kirche Menschen für Jesus erreichen können. Wie Menschen durch uns Gott kennenlernen können. Ein Schlüssel, der mir erstmal sehr banal vorkam, aber ich habe gemerkt, der ist so powerful, der ist so mächtig. Und dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht. Weil es ist immer gut, wenn wir in Gottes Wort anfangen, wenn das unsere Basis ist. Johannes 17, Vers 21. Ich liebe das Johannesevangelium, weil meines Erachtens nach das wie kein anderes von den Evangelien diese tiefe Liebe, die einfach Gott für uns hat, hervorbringt, ja, zeigt. Und speziell Kapitel 17, weil was macht Jesus da? Bisschen Kontext. Er weiß, er wird gleich festgenommen, er wird verraten, er wird gefoltert, er wird hingerichtet. Also betet er. Und er betet so ein bisschen für sich selber, aber er betet vor allem für seine Jünger. Also er wird gleich festgenommen, aber er betet für seine Jünger. Und er betet wohlgemerkt auch für alle, die später mal seine Jünger werden sollen. Sprich für dich und für mich, für jeden Einzelnen von uns. Und einen Teil davon lese ich euch mal vor. Johannes 17, Vers 21. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also wenn man das sich da stundenlang hinsetzt, das theologisch zerlegt, jedes Wort umdreht, die Wortbedeutung rausfindet, was heißt es auf Griechisch, den 10 Kommentare liest, dann kommt man irgendwann zu dem Ergebnis zu sehen, er spricht von Einheit. Ja. Ganz einfach. Ganz simpel. Also das erstmal ganz deutlich. Aber die Frage ist, was ist sein Maßstab von Einheit? Mit was vergleicht er diese Einheit, die du und ich haben sollen? Kleine Erinnerung nochmal daran, an was für einen Gott wir glauben. Wir glauben an einen Gott, der dreieinig ist, der aus drei Personen besteht. Vater, Sohn, das ist Jesus, und Heiliger Geist. Drei Personen. Einer ist nicht wie der andere, sie sind unterschiedlich, aber sie haben so eine enge Beziehung miteinander, so eine Intimität, so eine tiefe Liebe, dass sie ein Wesen sind, ein Gott sind. Und das sprengt natürlich unseren Verstand als Menschen. Da haben sich theologisch schon einige die Zähne ausgebissen. Was zu hoch für uns ist. Aber trotzdem behaupte ich, das ist der Prototyp für jede Beziehung. Du wirst in alle Ewigkeit, im ganzen Universum und darüber hinaus, was auch wieder unsere Vorstellung sprengt, wirst du keine Beziehung finden, die tiefer ist als diese Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jetzt kommt's. Jesus sagt, diese Qualität an Beziehung sollen wir Christen untereinander haben. Genau, ja, danke, genau diese Qualität. Und warum sagt er das? Nicht in erster Linie, damit wir schöne Lagerfeuer-Events haben können und Kumbaya singen und Bussi Bussi. Und das ist alles cool, ja, ich liebe es. Gemeinschaft ist wichtig. Aber zumindest an dieser Stelle sagt er ganz klar Folgendes. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ganz oft, wenn da ein Dann steht, heißt es aufpassen. Jetzt kommt was Wichtiges. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also, dass du Gott, mich, Jesus Christus, gesandt hast. Ich hatte in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer wieder die Freude, das Privileg, auf der Straße mit Menschen, speziell mit jungen Menschen, mit Jugendlichen, mit Teenies, mit jungen Erwachsenen über Jesus zu sprechen. Und ich habe eine Feststellung gemacht. 99,999%, selbst die Atheisten oder die sich zumindest als Atheisten bezeichnen, wenn du sie fragst, hey, wärst du offen dafür, dass Gott sich dir offenbart, dass Jesus dir zeigt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Dass das, was dieser tätowierte Typ dir gerade erzählt hat, die Wahrheit ist. Wärst du offen dafür, dass er es dir zeigt? Und sie alle sagen ja. Und ich durfte für jeden Einzelnen beten. Ja, cool, oder? Ja? Und Wisst ihr, mit Jesus haben die kein Problem. Aber sie wollen es halt erkennen, sie wollen es erleben, dass es wirklich wahr ist und das ist absolut in Ordnung. Und es gibt viele Wege, wie sie das können. Und einen habe ich euch heute mitgebracht. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was da eigentlich steht, weil man liest da gern so drüber. Vor allem, weil es in so einem größeren Kontext in Johannes 17 eingebettet ist. Im Endeffekt heißt es, durch die Art und Weise, wie du und ich, wie wir Beziehungen miteinander leben, wie wir diese Einheit miteinander leben, wie wir als Kirche, als Christen miteinander umgehen, können Menschen erkennen, wer dieser Gott ist. Ich rede so ungern von einem Beweis, aber in dem Fall mache ich es. Die Einheit, die wir untereinander haben, ist der potenzielle Beweis für Menschen da draußen, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für die Welt, dass Jesus wirklich der ist, der sagt, dass er ist, nämlich der Sohn Gottes, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Kann ich ein Amen hören, bitte? Ja. Und wie gesagt, man liest da erstmal so drüber, aber das ist so mächtig, so powerful. Und ich habe es vorhin im Gebet schon gesagt, es funktioniert, ich habe es ausprobiert. Ich spreche gern über Dinge, die ich selber auch erlebt habe. Und ich habe in den letzten Wochen Erfahrungen damit gemacht, wo ich gesehen habe, das ist so kräftig. Ich habe ja vorhin schon gemeint, ich war im Urlaub. Peter hat letzte Woche auch so ein bisschen Urlaubserfahrungen geteilt und das mache ich jetzt auch mit euch. Ich habe ein paar Wochen Urlaub. Und während dieser Urlaubszeit habe ich 10 Tage lang, nächste Folie bitte, an einem Projekt teilgenommen, das sich Yad Bi Yad nennt. Dave, was heißt Yad Bi Yad? Gut, dass du fragst. Yad Bi Yad ist Hebräisch und jetzt sind wir bei unserem Predigtitel, heißt Hand in Hand. Und Yad Bi Yad ist ein Projekt von Philippusdienst, kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Philippusdienst ist eine Gruppe aus Bayern, Südbayern, mit der wir sehr gut connected sind, die seit Jahrzehnten sehr erfolgreich in Israel mit messianischen Juden, also mit Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben, und mit arabischen Christen, mit palästinensischen Christen zusammenarbeitet. Und sie leisten dort Versöhnungsarbeit in dieser natürlich sehr heiklen Situation und erleben dort Gottes Wirken, Gottes Herrlichkeit seit Jahrzehnten so stark. Und was wir bei Yad Bi Yad gemacht haben, wir sind in Südbayern zusammengekommen, in Freilassing, als Gruppe von jungen Erwachsenen. Alles so zwischen 20, Anfang 30, also ich war schon obere Ende. Und alle natürlich Männer und Frauen, die an Jesus glauben. Aus Deutschland, also eine bunt gemischte Gruppe, aber eben auch messianische Juden aus Israel, arabische Christen aus Israel. Und dieses Jahr, weil ich mache das schon zum dritten Jahr mal, sehr speziell, wir hatten sogar 2 Palästinenser aus Bethlehem dabei. Und wer die Situation ein bisschen kennt, der weiß, das ist nicht selbstverständlich, dass die da einfach mitmachen können, dass die einfach herkommen können. Und ich habe euch einfach ein paar Eindrücke, ein paar Fotos mitgebracht von den vielen Fotos, die wir gemacht haben. Wir sind einfach zusammengekommen, haben uns kennengelernt, haben eine gute Zeit miteinander verbracht, haben ja, gesungen, getanzt, Spiele gemacht, verschiedene Ausflüge gemacht, haben gebetet, ganz wichtig, Musik gemacht, Lobpreis gemacht. Ich kann euch sagen, das macht speziell mit Menschen aus dem Nahen Osten macht das so Spaß, weil die meistens so musikalisch drauf sind, das ist so cool. Und ja, wir haben natürlich auch gegessen, wir haben, ganz wichtig, wir haben Weißbier getrunken, natürlich in Maßen. Ich finde es so lustig, dieser junge Mann da rechts unten ist Elias, das war einer von unseren Leitern, guter Freund von mir mittlerweile. Und ich dachte immer so ein bisschen, ja, wahrscheinlich sind die arabischen Christen die noch am ehesten sagen, Bier trinken tun wir nicht, wegen dem kulturellen Background. Pustekuchen, dieser Mann liebt Weißbier. Ich habe noch niemanden gesehen außerhalb von Bayern, der ein Weißbier so gut einschenken kann. Das sieht man jetzt nicht so, weil er schon ein bisschen was getrunken hat. Und als ich ihn gefragt habe, wie schaut es, er kommt aus Nazareth, bei euch aus, was habt ihr da für Bier und so? Ich habe jetzt schon gedacht, es kommen irgendwelche Namen, die ich noch nie gehört habe. Franziskaner, Augustiner, Erdinger, ich glaube, die haben sogar, Oettinger haben sie sogar. Und ich finde das so cool, weil ein arabischer Mann in Nazareth, der das bayerische Reinheitsgebot dort lebt und Jesus lieb hat. Es ist so cool, oder? Wir haben eine super coole Zeit gehabt und all das, nächste Folie bitte, letzten Endes eigentlich mit dem Ziel, dass wir auf die Straße gehen. In Freilassing, in Salzburg, am Ende sogar in München, um eben diese Einladungskarten zu verteilen, um den Menschen von diesem König zu erzählen. Und jetzt kommt's, obwohl wir eine sehr bunt gemischte Gruppe waren, obwohl wir größtenteils Leute in dieser Gruppe hatten, die sowas noch nie gemacht haben, die eher introvertiert sind, haben wir so ein mächtiges Wirken Gottes erlebt. Wir haben so eine Herrlichkeit Gottes auf der Straße erlebt. Wir haben gemerkt, dass wir mit so einer Power auf die Straße gehen konnten. Wir haben erlebt, wie Menschen berührt wurden von Jesus. Wir haben so gute Gespräche gehabt. Ein Teil von uns, die sind in München eine Stunde lang mit einem, ich sage jetzt den Namen nicht, aber mit einem Schauspieler von Da Horm ist Da Horm, wenn das jemand kennt, durch München gerannt und haben dem von Jesus erzählt. Also total krass. Und Menschen haben an Ort und Stelle eine Entscheidung für Jesus getroffen und wir haben Zeichen und Wunder erlebt. Ein kleines Beispiel picke ich raus. Wir waren am Stachus und ich bin mit einem Mädchen aus Bethlehem, wir sind zu einer Gruppe von Jugendlichen hingegangen und haben denen von Jesus erzählt. Und dann durften wir für einen jungen Mann beten, der einen Kreuzbandriss oder einen Bänderriss, irgendwas in die Richtung hatte. Und er hatte wohlgemerkt noch Schmerzen. Wir haben gebetet und an Ort und Stelle war der Schmerz komplett weg. Und ja, danke Jesus. Und das war jetzt nicht so, auch wenn das passiert, ist es schon cool, aber das war jetzt nicht so, ja, der Schmerz war bei 5, jetzt ist er bei 2. Nein, das war komplett weg. Der hat den Fuß belastet, der hat gemeint, oh, das ist gruselig. Seine Freunde fanden es gruselig. Und wir so, nein, das ist Jesus. Und die folgen uns jetzt alle auf Instagram. Das ist, also, Gott segne die sozialen Medien, das ist so cool. Insgesamt, weil die Frage immer wieder kommt, wir haben geschaut, dass wir wirklich mit allen irgendwie in Kontakt bleiben können und die auch connecten können. Ich habe immer noch Kontakt mit einem Mann aus Salzburg, in dem wir einfach in einem Coffeeshop reingerannt sind, für den wir beten durften. Mit dem werde ich mich jetzt demnächst mal treffen. Aber das ist nur am Rande. Also wir haben Gottes Wirken so mächtig erlebt. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich nicht glaube, dass der Primärgrund war, dass wir so viele Fürbitter hatten. Und das ist, hey, ich bin so dankbar und das ist mächtig und das ist nicht verhandelbar. Du brauchst Fürbitter bei sowas. Vielen Dank. Weil auch Leute hier aus der Gemeinde mitgebetet haben, ganz wichtig. Ich glaube aber, dass das nicht der Hauptgrund war. Ich glaube auch nicht, dass der Hauptgrund war, dass wir neben den in Anführungsstrichen Anfängern, wir Leute in der Gruppe hatten, die schon Erfahrung hatten und die anderen so ein bisschen mit voranziehen konnten, also ihnen zeigen konnten, wie macht man das auf der Straße. Ich glaube, der Grund war ein anderer. Nochmal, die Gruppenkonstellation. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind zusammengekommen als Deutsche, Juden und Araber und Palästinenser. Wenn du jetzt einfach mal ein bisschen überlegst, Geschichte, was da einfach alles mit reinspielt, deutsche Juden, Holocaust, Zweiter Weltkrieg, der aktuelle Konflikt in Israel, Palästina, da ist eine Menge Konfliktpotenzial da. Und es ist wirklich so, wir haben Leute in der Gruppe dabei gehabt, die Vorfahren im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust verloren haben. Wir haben Leute in der Gruppe dabei gehabt, die jeden Tag, und das ist keine politische Aussage, das ist eine Tatsache, jeden Tag mit der Realität leben, dass sie von Ländern umgeben sind, die sie vernichten wollen. Und wo ständig Raketen reinfliegen, das ist die Realität. Wir haben aber auch Leute dabei gehabt, die merken, dass sie in ihrem eigenen Land eigentlich mehr und mehr sich wie Bürger zweiter Klasse fühlen. Dass man sie auch durch Gesetzgebungen rausdrängt. Auch das gibt's. Und wir haben Leute dabei gehabt, kannst du jetzt denken, welche Gruppe das war, die eben normalerweise nicht so einfach von A nach B reisen können, die eigentlich da bleiben müssen, weil sie in manchen Ländern einfach Einreiseverbot haben. Und da kommen so viele Verletzungen, so viele Erfahrungen zusammen. Also eine Menge Konfliktpotenzial. Aber jetzt kommt das Interessante. Wir haben eben nicht gesagt, für die nächsten 10 Tage reden wir darüber jetzt nicht. Wir packen eine Decke des Schweigens drauf. Nein, nein. Wir haben ganz bewusst die Decke weggenommen und haben gesagt, wir schauen uns diese Sachen an. Wir pieksen da sogar rein. Wir reden darüber, weil wir darüber reden müssen. Wir sind unter anderem, nur ein Beispiel, wir sind, als wir in Freilassing waren, auf den Obersalzberg gefahren. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was Obersalzberg bedeutet. Da haben Hitler und einige Nazi-Konsorten gelebt. Sind in das Dokumentationszentrum, haben uns das angeschaut, haben dort gebetet zusammen und haben uns danach zusammengesetzt und darüber gesprochen, hey, was bedeutet das eigentlich für uns? Was können wir als Gläubige heutzutage tun, dass sowas nie wieder geschieht? Was können wir für einen Beitrag leisten? Wo erleben wir Herausforderungen, die in diese Richtung gehen? Wo erleben wir Trennung, Diskriminierung? Und es gab so viel Raum einfach, über die eigenen Verletzungen, über den eigenen Schmerz zu sprechen. Und das Coole an der Sache ist, all das hat uns nicht getrennt als Gruppe, es hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Wir haben so eine tiefe Einheit, wir haben so eine tiefe Liebe erlebt. Ich war sowas von überwältigt, weil ich wirklich für mich selber gemerkt habe, das klingt ein bisschen komisch, ich habe mich echt in diese Leute verliebt. Ich konnte in jedem Einzelnen von ihnen Gott erkennen. Ich konnte Jesus kennen, in jedem Einzelnen von ihnen. Und wir waren von Anfang an bis zum Ende, und jetzt übrigens auch noch, weil wir noch Kontakt haben, ein Herz und eine Seele. Und ich finde das so cool, weil im Epheserbrief, Epheser 2, Paulus ganz deutlich sagt, dass Jesus unser Friede ist. Er hat uns mit Gott versöhnt, aber er hat auch all das, was uns trennt, all das Politische, all das Kulturelle. Und übrigens, kulturelle Sachen gibt es da auch, also die dich trennen können. Also ein paar Eigenheiten, gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Aber Jesus hat all das mit ans Kreuz genommen. Wir sind Teil von einem größeren Königreich, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und da dürfen wir Leute einladen. Und ich glaube, dass das der Grund war, warum wir mit so einer Vollmacht auf die Straße gehen konnten. Weil wir diese Einheit, weil wir diese Versöhnung, weil wir diese Liebe praktisch gelebt haben. Aber es ist noch nicht mal so, dass wir auf Leute zugegangen sind und dann jemand gesagt hat, ja gut, ein Araber, ein Jude, ein Deutscher, scheint doch einen Gott zu geben. Also nein, das meine ich nicht. Ich glaube, das ist geistlich, wenn wir Versöhnung, wenn wir Vergebung, wenn wir Einheit leben, so einen Unterschied macht, dass uns das einfach eine Vollmacht gibt und dass wir dann genau dieses Zeugnis sind aus Johannes 17, Vers 21. Kann ich einen Amen hören, bitte? Und ich habe mir schon gedacht bei diesem Beispiel, dass jetzt hier vielleicht Leute sitzen und sagen, ja, ich habe dazu nicht so einen Bezug. Ich habe keinen Bezug zu Israel, ich habe vielleicht keinen Bezug zu unserer Geschichte, wie auch immer. Aber trotzdem sind wir alle berufen, Johannes 17, Vers 21 zu leben. Und das ist einfach ein Beispiel. Und du kannst dir diese Kraft von diesem Beispiel kannst du dir aneignen. Trotzdem habe ich jetzt einfach noch ein paar praktische Punkte, die ich dir mitgeben möchte. Nächste Folie, bitte. Die ersten beiden Punkte sind wohlgemerkt einfach so mal so Gedankenanstöße. Und bevor ich das sage, das sind Punkte, wo ich selber auch immer wieder drüber nachdenken muss. Fragen, die ich mir selber auch immer wieder stelle. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, worüber du nachdenken kannst, ist: Was ist mein Horizont in Bezug auf die Kirche? Schaue ich über den eigenen Tellerrand? Ist mir bewusst, dass ich Teil einer weltweiten Kirche bin, die bunt ist, die vielfältig ist in Lehren, in der Ausrichtung der Frömmigkeit? Das heißt nicht, dass wir überall einig sein müssen. Das meine ich gar nicht. Aber ist uns bewusst, dass wir alle Jesus als Fundament haben? Der Heinz hat vor kurzem erzählt, der war auf einem christlichen Konvent. Deutschland, verbessere mich, wenn ich das falsch zitiere. Da war, glaube ich, ein katholischer Vertreter, der gesagt hat, ich glaube, dass die Kirche größer ist als eine Kirche. Ja, Amen.
Ja, super, cool.
Genau. Und das ist so mächtig, genau das ist es. Oder mache ich mir bewusst, dass es Geschwister weltweit gibt, Christen weltweit gibt, die ganz andere Herausforderungen haben. So viele leben in Verfolgung. Ja, die würden wahrscheinlich sofort mit uns tauschen und ich will keinem schlechtes Gewissen machen. Aber lass uns für diese Menschen beten. Lass uns sie unterstützen. Ich habe letztens erst wieder gehört, dass es gerade für Christen, die verfolgt sind, so wichtig ist, dass sie wissen, dass sie nicht vergessen wurden. Ja? Dass Menschen für sie beten, dass Menschen weiter an sie denken. Nächster Punkt. Wie rede ich über andere Christen? Das kannst du natürlich auch ausweiten grundsätzlich. Wie rede ich über andere Menschen? Aber das ist jetzt natürlich unser Kontext. Wie rede ich über meine Geschwister? Das, was wir sagen, macht so einen Unterschied ins Positive und ins Negative. Fange ich mit meiner Familie an? Wie rede ich in meinem Freundeskreis? Wie rede ich über meine Eltern? Wie rede ich über Leute in meiner Gemeinde, in meiner Kleingruppe? Wie rede ich über meinen Leiter? Wie rede ich über meinen Pastor? Und wohlgemerkt, das ist eine Sache, eine Frage, die ich mir auch immer wieder selber stellen muss. Weil es ist einfach, das zu predigen, aber es ist das andere, wenn dich mal was aufregt, wie du dann damit umgehst. Und ich habe für mich entdeckt, eine gute Messschnur ist einfach zu sagen, das, was ich jetzt gerade in diesem Raum über diese Person sage, würde ich das auch sagen, wenn die Person anwesend wäre. Ganz praktisch. Ja. Wie rede ich über andere Kirchen, über andere Denominationen, die Dinge vielleicht ein bisschen anders sehen, die Frömmigkeit, ich habe jetzt keinen anderen Begriff, ein bisschen anders leben, die beim Lobpreis vielleicht nicht die Hände heben, auch wenn das schade ist. Ja. Und eine Bemerkung, ganz, ganz wichtig für alle, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Und das ist kein Denkanstoß, das ist wirklich eine Bitte. Haltet euch von sinnlosen Diskussionen fern über die, keine Ahnung, über die Schuhgröße des Antichristen oder irgend sowas. Haltet euch davon fern. Das ist, ich liebe soziale Netzwerke. Ich leite hier eine Gruppe, die sich damit befasst. Aber das kann auch so ein Flug sein. Weil das einfach nach außen hin dieses genau das Gegenteil bewirken kann, dass wir eben keine Einheit haben, dass wir nicht in Einheit miteinander gehen. Ja. Deswegen halt dich von sowas fern, es führt zu nichts. Und ich mache jetzt mal eine freche Aussage, du wirst damit auch keinen zu Jesus führen. Ja? Wenn du einfach nur darum diskutierst. Dritter Punkt, Peter hat vorhin schon so schön über Gebet gesprochen. Und ich habe ein ganz spezielles Gebet, was ich vor Yad Biyat gebetet habe. Übrigens schon zum zweiten Mal in Folge, weil letztes Jahr habe ich das auch gebetet. Gott, gib mir deine Augen für andere Menschen. Gib mir deine Augen für meine Geschwister. Und das kannst du auch beliebig ausweiten auf andere Menschen. Du kannst in jedem Menschen Gott erkennen. In einem gläubigen Menschen, weil er den Heiligen Geist hat. Aber auch in einem Menschen, der Jesus noch nicht kennt. Warum? Weil die Bibel auf den ersten Seiten gleich ganz klar sagt, wir sind alle nach seinem Bild geschaffen. Das heißt, ich kann in jedem Menschen, kann ich Gott erkennen, kann ich Jesus erkennen. Bete das. Und das hat so eine Durchschlagskraft. Ich habe gerade erzählt, was das bei mir bewirkt hat. Das ist die Wahrheit. Ich habe wirklich Jesus so deutlich gesehen. Und da siehst du einfach, wie facettenreich das sein kann. Schau dich mal um. Wie unterschiedlich wir sind, aber in jedem von uns ist er erkennbar. Das ist so gut und das ist so ein schönes Bild auch für die Kirche, wie bunt die Kirche sein darf. Nicht dieses weltliche Bunt, was oft gelebt wird, was so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Nein, das Bunt, wie Gott sich das vorstellt. Letzter Punkt. Wir reden ja nach wie vor über, Achtung, das Wort mit E, Evangelisation. Wir reden nach wie vor darüber, Menschen für Jesus zu erreichen. Und egal, was der Schlüssel ist, egal, was wir machen, ein Punkt kann uns einfach nicht erspart sein, dass wir uns in Bewegung setzen, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Deswegen, ich bitte dich, ich ermutige dich heute, triff eine Entscheidung, setz dich in Bewegung, raus aus der Komfortzone. Und ganz wichtig, das heißt nicht, dass jeder auf die Straße rennen muss und sich auf eine Kiste stellen muss und predigen muss. Behaupte ich überhaupt nicht. Ja. Aber du hast einen Einflussbereich, deine Familie, dein Arbeitsplatz, deine Freunde, vielleicht die nette Frau beim Tengelmann gibt es nicht mehr, beim Edeka an der Wursttheke. Ja. Die wartet darauf, von Jesus zu hören, die wartet darauf, eine Einladungskarte zu bekommen. Jonas hat mir vor kurzem was richtig Cooles erzählt. Er war auf dem Heimweg von seinen Eltern und saß im Zug und da war ein junger Mann und er hat gemerkt, er hat telefoniert und hat mit irgendwas Schwierigkeiten gehabt. Und der Jonas ist mit ihm ins Gespräch gekommen. Im Endeffekt haben sie die komplette Zugfahrt über Jesus gesprochen. Der Jonas durfte für ihn beten, sie haben Kontakte ausgetauscht. Und dieser junge Mann hat dem Jonas erzählt, hey, ich bin berührt worden, ich habe da was erlebt. Und genau das meine ich. Er ist jetzt nicht auf die Straße gerannt und hat die Leute geschüttelt und hat gesagt, Jesus lebt, auch wenn ich das echt gerne manchmal machen würde. Nein, aber er hat in dem Moment, als er gemerkt hat, jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich die Verantwortung übernehmen darf, wo ich einen Unterschied machen darf. Er hat nicht gezögert, er hat es gemacht. Und das ist so gut. Und dafür will ich dich ermutigen. Mach diesen Unterschied. Wir sind alle berufen, Zeugen zu sein. Nicht nur die, die ein Mikrofon halten können, nicht nur die, die Theologie studieren, die eine krasse Lebensgeschichte haben. Ja. Wir haben alle eine krasse Lebensgeschichte. Wir sind alle von der Ewigkeit ohne Gott gerettet worden. Halleluja. Ich lade euch ein, dass ihr alle aufsteht. Und hey, lasst uns doch alle mal in den Händen nehmen. Ich glaube, das ist ganz gut jetzt. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kirche sind. Ich danke dir, dass du uns so liebst und ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und ich danke dir, Herr, dass du willst, dass jeder Mensch dich kennenlernt. Da sind noch so viele Menschen, die dich noch nicht kennen. Und ich danke dir, dass einfach der Fakt, dass wir einander in Liebe begegnen, so eine Durchschlagskraft haben kann. Deswegen rufe ich das ganz neu über uns aus und ich bitte dich, Herr, dass du uns die Kraft gibst, dich ineinander zu erkennen. Dass wir unseren Nächsten anschauen können und dich sehen. Ich danke dir für Einheit, Jesus. Amen. Amen. Dürft euch gern wieder setzen. Ich habe noch zum Schluss eine kurze Frage. An jeden Einzelnen. Kennst du Gott? Und ich meine jetzt nicht in dem Sinne, kennst du Gott? Ja, ich habe schon mal von ihm gehört. Ja, in meinem Ausweis steht, dass ich Christ bin oder Buddhist oder irgendwie. Nein, so wie Gott es in der Bibel sagt. Hast du eine Beziehung mit Gott? Und wenn du für dich sagst, nein, ich habe keine Beziehung mit Gott oder ich bin mir nicht sicher, ob ich sie habe oder ob ich sie noch habe, dann lade ich dich ein, mir zuzuhören, weil das ist so wichtig. Weißt du, Gott liebt dich und er wünscht sich nichts sehnlicher, als mit dir durchs Leben zu gehen, eine Beziehung mit dir haben zu können. Und obwohl, da ist die Bibel ganz klar, jeder Mensch, du und ich, eine Entscheidung getroffen hat, unabhängig von Gott zu leben, hat er eine Möglichkeit geschaffen, wie wir wieder mit ihm in Beziehung treten können. Das ist das Kreuz. Er hat vor 2000 Jahren seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Und er hat all das, was dich von Gott trennt, auf sich genommen. All das, all die falschen Entscheidungen, die du getroffen hast, aber auch die falschen Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, die dir geschadet haben. Mit anderen Worten, auf den Punkt gebracht, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und durch Jesus hat jetzt jeder Mensch wieder die Möglichkeit, wieder mit Gott in Verbindung zu treten, indem du sagst, ich nehme das an. Gott, ich will mit dir leben und ich nehme das an, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und das kannst du heute tun. Und ich habe am Anfang von Zerbrochenheit gesprochen und ich weiß nicht, was vielleicht bei dir zerbrochen gegangen ist, was für Zerbruch in deinem Leben ist, was du vielleicht zerbrochen hast, mit Absicht oder nicht mit Absicht, was andere Menschen in deinem Leben zerbrochen haben. Was auch immer es ist, ich habe so eine gute Zusage für dich. Nächste Folie bitte. Relativ am Ende der Bibel macht Jesus nochmal so eine Hammeraussage. Offenbarung 21, Vers 5. Er sagt, sieh doch, ich mache alles neu. Das heißt, alles, was zerbrochen wurde, er kann es neu machen in deinem Leben. Beziehungen, Gesundheit, innere Gesundheit, er kann es neu machen. Ich sag dir nicht, dass es zwingend von heute auf morgen passiert. Das kann aber auch passieren. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, mit ihm zusammenzugehen, dann wirst du es erleben. Ich habe es erlebt und so viele andere Menschen haben es ja auch erlebt. Ich lade euch ein, dass ihr alle mal eure Augen schließt. Wenn du diese Beziehung mit Gott noch nicht hast, dann lade ich dich ein, jetzt den ersten Schritt zu gehen. Ich werde jetzt gleich bis 3 zählen und dann werden wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus dein Herz öffnen kannst. Und wenn du dieses Gebet mitsprechen möchtest, dann lade ich dich ein, mir bei 3 ein Handzeichen zu geben. Und ich sage das immer extra, keine Sorge, du kannst es von deinem Platz aus machen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, aber ich möchte einfach sehen, mit wem wir heute beten. 1, 2, 3. Danke, danke, danke. Wow, vielen Dank. Ich spreche das jetzt vor und du darfst mir einfach nachsprechen, aber mach dir bewusst, auch wenn du meinen Worten nachsprichst, Jesus hört dich. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Gott nimmt unsere Worte sehr ernst. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du für mich gestorben und für mich auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst. Und ich will heute heimkommen. Bitte vergib mir, dass ich versucht habe, ohne dich zu leben. Schenk mir ein neues Leben. Schenk mir ein neues Herz. Heiliger Geist, komm und füll mich. Amen. Hey, gib denen doch mal einen Applaus. So cool. So gut. Halleluja.